Das ist so ein Montag, wo ich als alter TikToker sagen muss, ich habe jetzt ein bisschen Angst. Ich habe mir so ein Überraschungspaket bei TikTok bestellt und jetzt habe ich ein bisschen Angst, das aufzumachen. Also man weiß ja nicht, was da drin ist. Könnte ja sein, dass da irgendwie so eine riesen Wumme jetzt drin liegt oder so. Man weiß es ja nicht. Es gibt Leute, da ist ein Schlagring drin und ein Taser. Und jetzt habe ich ein bisschen Angst. Also diese Überraschungspakete sind ja auch tricky.
So. Ging es da um Überraschungspakete? Du redest wahrscheinlich über Adeyemi oder sowas, ne?
Ja. Karim hat wohl gesagt, es ist so ein Überraschungspaket gewesen, dass es sich irgendwie bei TikTok geschossen hat. Mhm. Und wie das
da hast du jetzt direkt auch wieder bestellt, ne? Das findest du natürlich gut.
In unserem Alter machen das alle. Ah, okay, gut. Ja, aber ich habe jetzt ein bisschen Angst. Ich weiß jetzt
aber nicht, du solltest aus ganz anderen Gründen Angst haben. Was ist denn mit deinen Dänen los? 2-2 gegen Weißrussland.
Ja, Dänen lügen nicht.
Ja, aber jetzt geht's in Schottland um alles morgen in Glasgow.
In Glasgow geht es um alles. Das kann man so sagen, ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wer wie wir beide jeden Morgen ein verrücktes Überraschungspaket bei TikTok ordern kann und trotzdem in diesem Podcast stattfindet, der braucht vor allen Dingen eines, nämlich
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Kleiss
und Thomas Wagner.
So, also bevor wir anfangen mit Julian, Karim, Said und all den anderen kleinen, kecken, verrückten Männern, muss ich dir eins sagen? Also, wer noch nicht in den Genuss gekommen ist, bei Thomas Wagner auf diesem verrückten Instagram-Account zu gucken, nicht TikTok, bitte nicht TikTok, sondern Instagram-Account, guckt euch bitte diese Fotos an, die er gepostet hat. Ich werde heute auch noch bei Eier, wir brauchen Eier, Instagram gerne folgen, das ein oder andere Foto auch noch dort posten oder quasi übernehmen, reposten. Krass. Also vor 10 Jahren, Thomas Wagner, der Eifel Maldini, du musst uns erklären, was das für eine geniale Auswahl war. Und haben wir da auf einem Foto Darius Wosch gesehen?
Ja. Ist das also so? Das Spiel war einerseits die Lotto 11, das ist eine Mannschaft, die für einen guten Zweck spielt in Rheinland-Pfalz. Ja. Mit Hans-Peter Priegel als Teamchef mittlerweile. Damals hat Wolfgang Overath noch mitgespielt. Also Overath war ja körperlich fit, Wahnsinn. Und dann Profis wie Stefan Engels, wie Sven Demand, wie Darius Wosch. Also eine Auswahl, die, glaube ich, bis heute kein einziges Spiel verloren hat. Egon Schmidt hat da früher gespielt. Rudi Gutendorf war früher Teamchef, auch bei diesem Spiel noch in Mayen, mittlerweile ja leider auch verstorben. Also das ist eine legendäre Mannschaft, die, glaube ich, in den 20 oder 30 Jahren, seit sie gibt, nicht ein Spiel verloren haben.
In den 20er, 30er Jahren.
Nee, da kommen halt auch immer, wieder frische Profis dazu, die gerade ihre Karriere beendet haben. Und ich durfte mitspielen, das war eine ganz besondere Ehre, in der Traditionsmannschaft des TuS Mayen, die damals Oberliga Südwest, eine richtig gute Adresse, dritte Liga. Und ich war in Anführungszeichen nur der Kapitän der zweiten Mannschaft mal, aber durfte bei diesem Spiel mitspielen mit all diesen Legenden, Augel, Schmidt, Bons, Knechtges, Künnecke, also alle, die jetzt aus Jubilius, die aus Rheinland-Pfalz kommen, die werden das wissen. Und obwohl ich da 40 war, sind 14 Jahre her, habe ich jetzt auch so gedacht, als ich die Bilder gesehen habe, war jetzt anscheinend habe ich da bei dem Spiel, das wurde mir nochmal bestätigt, keine so schlechte Figur gemacht.
Nee, kann man nicht sagen. Das war nicht, mich hat die Wadenmuskulatur sehr begeistert, ohne Stutzen natürlich, eiermäßig. Ja. Ne?
Klar, oder die kleinen wie heute. Kennst du die neuen Stutzen, die mittlerweile, oder die Schienbeinschoner, zum Beispiel die von Amiri, habe ich letztens in der Mainzer Kabine gesehen. Das sind wie so Laptop-Platinum-Karten oder sowas. Wahnsinn.
Ja, trage ich täglich.
Ach, die trägst du täglich?
Man weiß nie. Ja, okay, täglich. Genau. Man weiß nie. Wenn man dich trifft, weiß man nie, was passiert. Also selbst wenn man dich nur zum Mittagessen trifft, kann sein, dass der...
Also wie gesagt, große Ehre, dass ich da überhaupt als Terrier, als Innenverteidiger da überhaupt auflaufe.
Terrier ist gut, das ist eher ein Dobermann. Also das,
ja, nee, das war ich ja früher, also eher so ein Terrier, so ein fieser deutscher Innenverteidiger. Vorstopper gibt es ja heute gar nicht mehr.
Vorstopper, auch lange nicht gehört, diesen Begriff. Aber gut, also heute versprochen bei Instagram, Eier, wir brauchen Eier, der Eifel Maldini in voller Pracht. Wir schauen mal auf das, was bei der Nationalmannschaft passiert ist. Was ist denn da passiert. Es gab ja nur noch ein Thema übers Wochenende, egal welche Sendung du dir angesehen hast, was mit Fußball zu tun hatte. Es war sehr differenziert, aber ich glaube, viele sind sich einig, das war nicht so richtig was, um es mal gelinde zu sagen. Wie lautet denn die Kurzanalyse des Eifel-Maldini?
Ja, außer des Ergebnisses, bin ich bei dir, war das eine sehr ernüchternde Vorstellung. Irgendwie sind gefühlt all die Dinge, die wir letztes Jahr vielleicht noch bei der Europameisterschaft so in Grundzügen gesehen haben, die wir zum Beispiel auch in der zweiten Hälfte, als es gegen Spanien richtig gut war, gesehen haben. Das ist seit dieser Nations League-Finalrunde in Deutschland alles weg. Und wenn man ganz ehrlich ist, muss einem Angst und Bange werden, nicht nur für heute, vor heute Abend, sondern auch vor einer WM-Endrunde, wenn das der Maßstab sein soll. Also diesen Spruch, es gibt keine Kleinen mehr, den hören wir schon seit 25 Jahren. Und man muss auch den Hut ziehen vor Luxemburg, wie die sich in dieses Spiel reingeworfen haben. Und natürlich hat sich da auch etwas entwickelt. Das heißt, die Spieler sind meistens dann quer verstreut durch ganz Europa. Die haben ein gutes Nachwuchskonzept. Der jetzige Trainer, der bei Waldhof Mannheim arbeitet, Holz, der Nationaltrainer, der hat da echt eine gute Grundlage gelegt. Und sie waren ja bei der letzten EM kurz davor, sich zu qualifizieren. Aber am Ende reden wir trotzdem über ein Land, das aus einer Masse von Menschen schöpfen kann, der ungefähr so groß ist wie Düsseldorf. Die Nummer 97 der Weltrangliste. Und mit ganz wenigen Ausnahmen war das einfach richtig ideenlos, schlecht, fahrig, nervös. Und das muss einem schon große, große Sorgen machen.
Also für mich ist es ein wenig verstörend, weil wir immer noch so gehandelt werden als Fußballland, als immer noch top in Europa, top auf der Welt. Also wir sind Platz 10 momentan in der Weltrangliste. Vor uns sind auch Mannschaften wie Belgien, by the way. Argentinien, von denen habe ich schon lange nichts mehr gehört, aber sind irgendwie, ich glaube, Dritter oder so, oder sind sie Zweiter?
Wie du hast von Argentinien
insofern nichts gehört, als dass ich habe sie nicht mehr verfolgt, ehrlicherweise. Ich war überrascht, ich habe mir das heute nochmal angeguckt.
Aber da muss ich dich nur fragen, warum bist du da überrascht? Ich meine, die sind Weltmeister, die haben ihre Qualifikationsgruppe, glaube ich, mit 7 oder 8 Punkten Vorsprung in Südamerika gewonnen.
Total.
Die verlieren überhaupt kein Spiel. Also das ist eher für mich erstaunlich, dass sie nicht die Nummer 1 auf der Welt sind.
Total verstanden. Ich sage nur, es ist total an mir vorbeigegangen, weil du sie in der Berichterstattung lange nicht so wahrnimmst wie alle, die da oben stehen, wie Frankreich, wie Spanien, selbst Italien. Also ich finde es tatsächlich, es geht rein nur um die Berichterstattung. Es geht überhaupt nicht um den sportlichen Erfolg.
Gut, aber wahrscheinlich, weil wir beide auf einem anderen Kontinent leben, vielleicht deshalb nicht, aber diese Siegesattitüde, die Argentinien hat, die Copa America gewonnen, die Qualifikationsgruppe gewonnen, also das ist für mich eigentlich im Moment mit Spanien der absolute Top-Favorit.
Ja, das stimmt. Das muss man auch sportlich so sehen. Ich sage ja, wie gesagt, nur in der Wahrnehmung. Aber auch, ich hatte Belgien auch nicht. Ich hätte niemals gedacht, also du guckst dir das öfter an. Ich habe mir jetzt ehrlich gesagt das Ranking und die Top 10 länger nicht angeguckt und war tatsächlich überrascht.
Ja, Belgien war ja sogar lange die Nummer 1 dieser Weltrangliste mit der sogenannten goldenen Generation, die in Anführungszeichen nur Platz 3 2018 erreicht hat. Trotzdem WM-Dritter ist ja ein Erfolg. Aber mir mit Lukaku und De Bruyne nie den ganz großen Wurf, sprich einen Titel. Also es ist eher erstaunlich, dass sie jetzt immer noch in den Top 10 sind. Aber ich finde auch, ich weiß nicht, ob wir jetzt besser als Belgien sind. Die Frage darf man sich zum Beispiel auch stellen. Also eigentlich für das, was wir spielen in der letzten Zeit, muss man sich fragen, ob Platz 10 überhaupt noch adäquat ist.
Lass uns aber noch mal ganz kurz zur Nationalmannschaft zurückkommen. Und da ist es so, dass wir vielleicht einfach mal festhalten müssen, wir gehören nicht mehr zur Spitze. Einfach. Punkt. So, das heißt also, wir müssen uns einfach mal damit abfinden. Wir sind bei der EM im Viertelfinale raus. Wir sind bei der Nations League von 4 Mannschaften Vierter geworden. Jetzt stochern wir da rum und sehen Spiele, die wir eigentlich gar nicht so richtig greifen können. Ich glaube, der eine oder andere hat auch gesagt, zumindest in den Interviews, die ich gesehen habe, naja, also man muss schon mal sich wirklich jetzt auch mal überlegen, ist das überhaupt noch eine Mannschaft, die für Deutschland brennt, also so wie wir das machen. Wir wollen jetzt irgendwie nicht so sehr über Folklore reden. Aber es gibt Menschen und auch Experten, die vermissen, dass Deutschland oder die Spieler, die für Deutschland spielen, dafür brennen, das auch geil finden, dass das so ist und so weiter. Also ist das der Grund? Ist es der Grund, dass Julian Nagelsmann vielleicht einfach wirklich overrated ist mit seinem System oder mit seiner Idee? Ist es so, dass er vielleicht einfach auch nicht nur overrated ist, sondern dass er vielleicht nicht derjenige ist, der eine Nationalmannschaft führen kann? Ist die Führungsart und Weise, wie er ja, wie er so eine Mannschaft führt und zusammenstellt und so weiter, ist das der Grund? Wir stochern ja im Grunde genommen viele im Nebel und wissen nicht so richtig, woran liegt es denn nun eigentlich?
Also sehr viele Punkte von dir, die ich gut finde, die gut angesprochen worden sind. Dass diese Mannschaft nicht für Deutschland brennt, das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass da jeder, der da ist, gerne für Deutschland spielt und auch den maximalen Erfolg haben möchte. Aber die Selbstverständlichkeit ist halt weg. Wir können es nochmal sagen, 2018 raus als Titelverteidiger in der Vorrunde. 2021 gegen England relativ sang- und klanglos bei der Europameisterschaft ausgeschieden. 2022 in der Vorrunde wieder ausgeschieden. 2024, okay, ich weiß, es lag nur an der Hand von Cucurella, aber wir hatten auch vorher ab und zu mal Glück, auch im Viertelfinale. Das heißt, wir haben 4 Turniere gespielt, in denen wir eigentlich nichts erreicht haben. Früher war der Maßstab das Halbfinale. Wenn ich das letzte jetzt mal rausnehme, wo die Leistung tatsächlich gegen Spanien mehr als in Ordnung war. Das heißt, der Gegner hat auch gar nicht mehr dieses Ding, okay, wir haben jetzt Angst vor Deutschland, weil die einfach immer am Ende so ein Spiel noch drehen oder immer noch wenden oder wie Gary Lineker sagt, 22 Mann am Ende gewinnt immer Deutschland. Das ist weg. Das müsstest du dir durch 2-3 gute Turniere erstmal wieder erarbeiten. Die Spieler selber, fangen wir mal an mit den Weltklasse-Spielern wie Jo Kimmich. Der hat sein erstes Turnier 2016 gespielt. Da waren wir im Halbfinale eigentlich gegen Frankreich die bessere Mannschaft, sind ausgeschieden. Den Confed Cup, wenn ich das als Turnierchen werte, 2017 gewonnen und danach auch nichts mehr. Er war ja sehr deprimiert nach der letzten WM und hat gesagt, er befürchtet, als einer der Generationen in die Geschichte einzugehen, die überhaupt nichts erreicht haben. Und es ist seitdem ja eigentlich nicht besser geworden. Dann musst du dir die Frage stellen, was ist eigentlich mit den Bayern-Spielern zum Beispiel, die im Verein im Moment das Beste vom Besten in Europa sind. Tah wirkt verunsichert in Luxemburg, im Mittelfeld Pavlovic, Goretzka, das hat überhaupt nicht funktioniert. Gnabry in super Form eigentlich im Verein, war auch unsichtbar am Freitagabend. Werden die getragen von den anderen Superstars wie Kane im Verein? Finden sie ihre Rolle nicht in der Nationalmannschaft? Also bei Tah finde ich es ganz besonders augenfällig, weil ich finde, an guten Tagen ist er schon ein internationaler Klasseverteidiger, aber der wirkte verunsichert, der wirkte schwerfällig. Also das sind schon Punkte, wo man sagt, da geht es natürlich auch darum, wie kommt so ein Spiel zustande. Und als letztes Nagelsmann. Ich halte Nagelsmann für einen sehr guten Trainer. Aber ich halte ihn für einen Vereinstrainer. Und ich glaube, dass er manchmal in der Nationalmannschaft versucht, zu viel reinzubauen, reinzufrachten. Erinnere dich an das Spiel in Bratislava, als er den jungen Collins von Frankfurt eigentlich auch taktisch total verheizt hat. Hat ihn danach auch nie mehr eingeladen. Das sind schon Punkte, wo man sagt, was macht er jetzt? Ist er nur noch pragmatisch? Kriegt er nochmal so einen Turn hin, wie mit Groß zur EM? Also im Moment muss ich sagen, ist fast sogar das Viertelfinale Illusion, wenn du nicht wahnsinnig viel Losglück hast.
Ja, mir fällt zumindest auf, dass es einfach so wahnsinnig angestrengt immer wirkt. Also es ist so dieses Festhalten an einem System. Es ist irgendwie auch, das Narrativ ist immer dasselbe. Es ist irgendwie keine Entwicklung da. Ich finde es wahnsinnig anstrengend. Mich strengt die Nationalmannschaft tierisch an. Du weißt auch, ehrlich gesagt, nicht so richtig, was du bekommst als reiner Fan. Also wo spielt denn jetzt Kimmich? Ist es eine Dreier- oder eine Viererkette? Du hast so viele Fragen, da kommen auch immer wieder neue Spieler rein. Es ist auch okay, immer wieder neue Spieler mal auszuprobieren. Wir sind ja immer noch in einer völlig unwichtigen Qualifikation. Kleiner Spaß. Aber die Frage ist für mich wirklich, was bekommt man von einer deutschen Fußball- oder von der deutschen Fußballnationalmannschaft? Augenscheinlich zu wenig. Wann redet ein Rudi Völler irgendwann mal mit Julian Nagelsmann und sagt, ich glaube, wir müssen da was verändern. Vielleicht müssen wir langsam mal in die Phase kommen, wo wir eine Mannschaft haben, die sich auch einspielen kann. Also hier sagen alle, ja, es ist noch viel Zeit. Aber ich denke, vielleicht braucht es auch eine gewisse Zeit, bis sich eine Mannschaft eingespielt hat. Ich kann überhaupt nicht mehr nachvollziehen, dass Julian Nagelsmann immer noch sehr angestrengt auf sein System setzt und immer die spielen lässt, die gerade mal 2 Tore geschossen haben oder die gerade mal drei Wochen hintereinander ihre Form gehalten haben. Oder so wie du sagst, ein Serge Gnabry, der augenscheinlich von einer starken Mannschaft getragen wird. Dann holt er einen Leroy Sané zurück, einen seiner Lieblingsspieler noch beim FC Bayern, warum auch immer. Und er sagt dann im Interview allen Ernstes, er hatte über die 90 Minuten, er hatte zwei gute Szenen. Ich sage, ja gut, okay, zwei gute Szenen in 90 Minuten. Das waren jetzt einmal indirekt und einmal sehr direkt ein Assist und hat dann dazu geführt, dass die zwei Tore gefallen sind. Fair. Aber ist Leroy Sané immer noch Maßstab aller Dinge und reichen zwei gute Szenen aus, dass du Nationalspieler sein darfst? Also irgendwas fehlt, oder fehlt mir da was? Oder ist es etwas, was an mir vorbeigegangen ist? Ist es eine Entwicklung, die du viel besser als Seifel Maldini nachvollziehen kannst?
Also als erstes Mal müssen wir, glaube ich, mal festhalten, wenn ich immer höre, ja, das ist auch alles nicht mehr so einfach. Guck dir mal die Qualifikationsergebnisse zum Beispiel vom Wochenende an. Also Spanien gewinnt in Georgien einfach mal 4-0. Georgien, die übrigens bei der EM im Achtelfinale waren. Ne? Das ist souverän. Die Franzosen fiedeln zu Hause einfach mal die Ukraine weg mit 4-0. Das ist souverän. Die Ukraine ist eigentlich eine Mannschaft, wo du immer sagen kannst oder solltest, die sind gut für eine Qualifikation. Du hast zum Beispiel die Portugiesen, die gewinnen gestern ihr entscheidendes Spiel gegen Armenien 9-1. Also das sind, und wenn ich sehe, was die Portugiesen zum Beispiel einfach für eine Mannschaft haben, mit Costa im Tor, mit Vitinha, mit Neves, mit Nuno Mendes, mit Ramos, von Ronaldo jetzt gar nicht zu sprechen, weil man ja auch nicht immer weiß, welche Position hat der da. Ja, das sind im Moment, ja. das sind gefühlt so Klassenunterschiede. Bei Sané sage ich jetzt, gut, die Körpersprache nervt mich gefühlt schon seit Jahren. Auf der anderen Seite, wenn du hörst, was die Mitspieler sagen, er arbeitet im Training viel, er hat besondere Qualitäten, dann finde ich, von seinen Qualitäten ist er natürlich schon ein Nationalspieler. Und wenn ich als Offensivspieler in so einem Spiel, das schlecht war, zwei spielentscheidende Situationen habe und die Vorarbeit ist wirklich Weltklasse, dann sage ich, das war noch einer der Gewinner dieses Spiels. Aber wir trösten uns damit, dass wir dann sagen, ja gut, Sané, der eigentlich über 70 Länderspiele nie so die Konstanz hatte, der ist jetzt mit zwei Aktionen daran beteiligt gewesen. Wir sagen, wir sind jetzt froh, dass Woltemade endlich das Tor getroffen hat. Das sind alles so Dinger, wo ich sage, puh, wenn das jetzt reichen soll, um Hoffnung für eine WM zu machen, dann finde ich es ein bisschen schwierig.
Aber ist es nicht dann irgendwann, ich habe es gerade eben schon mal angesprochen, aber ist es nicht mal irgendwann auch gut, die ganzen Versuche, die da so gestartet werden, braucht es nicht dann irgendwann mal wirklich einfach auch eine geschlossene Mannschaft? Für mich ist es immer bruchstückhaft irgendwie. Es ist nie so, dass ich, also erstens habe ich den Überblick verloren. Also wenn du mich jetzt heute fragst, wer spielt eigentlich irgendwie für Deutschland, dann wird es für mich echt kompliziert schon fast, weil ich bin, glaube ich, wirklich tief drin im Fußball. Aber ehrlicherweise kann ich dir nicht sagen, kenne ich die jetzt alle? Ja, ich kenne sie irgendwie, aber ich habe nicht das Gefühl, um es auf den Punkt zu bringen, es ist eine Mannschaft. Und also nicht mal in Ansätzen ist es eine Mannschaft. Und das ist auch die Beweislage, kann ich dir auch gleich direkt liefern, wenn du dir das Spiel einfach anguckst, die Laufwege stimmen nicht, sie stehen alle auf ihren Positionen, aber es wirkt alles staccato-mäßig. Es gibt da keine irgendwie, es sieht nicht so aus, als ob es irgendwie eingespielt ist, als ob es Absprachen gibt. Also alles Indizien dafür, dass es einfach noch keine Mannschaft ist. Und wie kann das sein? Wie kann das sein? Es sind erstens alles gute Fußballspieler, sonst wären sie ja nicht in der Nationalmannschaft. Aber wie kann es sein, dass Julian Nagelsmann es augenscheinlich nicht hinkriegt, diesen Haufen zu einer Mannschaft zu formen?
Ja, weil es natürlich auch nicht ganz einfach ist, weil die du als, Leistungsträger ausgedeutet hast, die auch eine Weltklasse darstellen, wie Musiala und Havertz sind verletzt. Wirtz hat im Moment Probleme, seine Form und seine Rolle in Liverpool zu finden. Der kommt auch nicht mit strotzendem Selbstvertrauen. Kimmich war jetzt verletzt am Freitag. So, wenn ich mir die Mannschaftsaufstellung anschaue, die heute Abend erwartet wird. Also Baumann, muss man sagen, der macht das ja richtig gut. Hat auch in Luxemburg wieder zwei, drei richtig gute gehalten. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Kimmich kommt zurück. Habe ich eben angesprochen. Erstaunlich, dass er die Form der Bayern nicht in eine Führungsrolle mit der Kapitänsbinde bei der Nationalmannschaft überbringen kann. Schlotterbeck, da erhoffe ich mir schon ein bisschen was, weil der vor allen Dingen auch keine Angst hat. Ich glaube, das ist jemand, der auch selbstbewusst ist. Raum hat sich festgespielt, macht das ordentlich, ist aber auch keine Weltklasse. Pavlovic mit Meča. Meča, finde ich, ist schon, wenn er fit ist, das ist das große Fragezeichen, ein Spieler von internationalem Format. Pavlovic hat seine Stärken nach vorne. Man muss sich aber auch fragen, warum hat der Bundestrainer Stiller nicht eingeladen? Also Stiller, der offensiv und defensiv kann, weil mit Pavlovic und Goretzka, das hat jetzt zum wiederholten Male nicht geklappt. Und man muss auch sagen, Kompanie vertraut Goretzka in den wichtigen Spielen nicht. In den wichtigen Spielen spielt immer Pavlovic neben Kimmich bei den Bayern. Also Goretzka war letztes Jahr eine wundersame Wiederauferstehung, auch sein Tor in Italien, weil er ja bei den Bayern abgeschrieben war. Aber die große Nummer, die man in ihm vor ein paar Jahren gesehen hat, war er für mich nie und glaube ich, wird er auch nicht mehr. Jetzt vertraut er dann eher auf Pavlovic. Und dann spielst du vorne mit Sané und Gnabry, die haben wir gerade angesprochen. Beide eigentlich immer mal wieder mit außerordentlich starken Leistungen, aber irgendwie nie konstant. Ja, und vorne hast du Woltemade. Und dann soll diese Mannschaft mit Verletzungen, die sich nur 3 Trainingseinheiten dann sieht, soll dann eingespielt sein. Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Aber vielleicht, und da würde ich denen noch nicht mal widersprechen wollen, vielleicht will der Bundestrainer dann auch zu viel in solchen Kurzlehrgängen. Und eigentlich, und das hat er ja letztes Jahr vor der Europameisterschaft geschafft, wäre Pragmatismus mehr angesagt.
Zudem, und du hast es gerade eben angesprochen, ist es so, dass Flo Wirtz im Moment nicht richtig in Tritt kommt, wird teilweise dann irgendwie noch von Nationalmannschaftskollegen aufgebaut. Ich frage mich dann aber auch wirklich so, wenn, also gehen wir mal davon aus, dass Julian Nagelsmann seine Idee hat und nur die, die ihren Verein eine Top-Leistung bringen, die schaffen es in die Nationalmannschaft. Entschuldigung, jetzt fange ich schon an, den Wagner zu machen. Ja.
Genau.
Also, wenn das so ist, wie kann es dann sein, dass Florian Wirtz gerade spielt, weil er im Moment seine Form nicht hat.
Das, ja, das finde ich aber richtig, dass er ihn spielen lässt, weil er wahrscheinlich auch gehofft hat, dass er gegen Luxemburg, die eigentlich nicht das Niveau eines Premier League Clubs haben, dass er sich gegen die Selbstvertrauen zurückholt. Und ich glaube, es ist auch nur eine Frage der Zeit, bis er seine Form wieder findet. Das finde ich richtig.
Also ist die Nationalmannschaft ein Aufbau, eine Aufbaumannschaft für Spieler, die im Moment in den Vereinen nicht in Tritt kommen?
Ja, aber dann nenn mir jetzt mal einen, der im Moment spielerisch so gut ist, dass du sagst, okay, der ist im Moment deutlich besser als Wirtz und den lasse ich jetzt spielen.
Said also, El-Mala.
Jetzt hör mir mal mit deinem El-Mala auf. Das ist ja Wahnsinn. Die Leute fragen mich schon, ob du mit dem irgendwie eine Firma oder eine familiäre Verbindung hast. Also El-Mala jetzt bei allem gut und gerne, der hat auch in den Bundesligaspielen, jetzt in den letzten Spielen wurden ihm auch mal ein paar Grenzen aufgezeigt. Also ich würde jetzt nicht einen El-Mala vorm Wirt spielen lassen. Also da bin ich jetzt vollkommen beim
Bundesliga. Nein, warte mal. Also, Ironie vermittelt sich ja im Podcast oftmals nicht.
Okay, gut, Entschuldigung.
Dann habe ich es auch. Nein, es ist auch. Es passt genau, aber deshalb ist es gut, dass wir uns jetzt hier mal das erste Mal in die Haare kriegen. Es ist auch gut, weil ich finde, es ist alles ein Stück weit overrated. Also ein, Entschuldigung, Said El-Mala einzuladen, damit er ein bisschen mittrainiert, damit auch Julian Nagelsmann sieht, dass der ein paar Baustellen hat, hat er ja auch benannt, setzt ihn dann 90 Minuten auf die Bank, war angeblich vorher abgesprochen, dass er dann wieder zu U21 zurückkehren muss, um denen auszuhelfen, eventuell. Diese ganze Farce ist für mich, ehrlich gesagt, unaushaltbar. Ich verstehe, also entweder ich bin dabei oder ich bin nicht dabei. Und entweder ich kriege vielleicht wenigstens einen Kurzansatz oder eben nicht. Aber um jemanden mittrainieren zu lassen, tu mir einen Gefallen. Und ich weiß vom Trainer, also von Kwasniok, er hat seine Baustellen. Und er sagt, also Julian Nagelsmann sagt auch noch, es sind dieselben Baustellen, habe ich auch identifiziert. Na super. Was ist denn da los, bitte? Dann lade ich doch so jemanden nicht ein. Dann soll er erstmal seine Baustellen schließen. Fair. Dann kommt er vielleicht dann in die A-Nationalmannschaft. Ich verstehe es nicht. Tut mir furchtbar leid, aber es ist für mich ein ideenloser Wahnsinn, der da kapaziert, um es mal auf den Punkt zu bringen mit der Nationalmannschaft.
Aber jetzt
es ist für mich niemand, der diese Truppe führt. Niemand. Und eigentlich müsste es der Trainer tun.
Also bei aller Liebe auch, das natürlich.
Jetzt hat sie aber wahrscheinlich die Sprache verschlagen, oder?
Dass das natürlich ein Thema ist, gerade auch hier bei uns in Köln mit El-Mala, das verstehe ich alles. Aber das ist ja nicht die Hauptbaustelle, die wir haben. Man kann jetzt sagen über Nagelsmann, warum ist er grundsätzlich so, dass er Johnny Burkhardt einlädt, der in der Bundesliga verlässlich trifft und sagt dann, oh, der hat bei uns aber noch im Training Defizite. Also damit machst du so einen jungen Mann ja erstmal.
Ja.
So, dann mit Collins in Bratislava, den lässt er spielen mit der Maßgabe, du musst immer an der Mittellinie warten. Keiner unterstützt den Jungen, der kriegt in allen Noten eine 6, der wird ausgewechselt in der Halbzeit und den lädt er auch nicht mehr ein und nimmt den auch nicht in Schutz irgendwie verbal. Da bin ich dann bei dir, das verstehe ich nicht, dass diese Talente so ein bisschen geopfert werden. El Mala jetzt bei allem ist mir eigentlich fast ein bisschen egal, ob der jetzt sich festgespielt hat oder nicht, ein paar Minuten bekommt, aber das löst ja nicht das Problem unserer Nationalmannschaft. Den würde ich mitnehmen zur WM, wenn er die Form, die er jetzt in den ersten Spielen hat, über eine ganze Saison hält, dann kannst du den in der 70. Minute reinwerfen. Mir geht's darum, und da kann ich dir dann beipflichten, wir haben letztes Jahr gemerkt, wir haben Riesenprobleme. Dann wurde Toni Kroos zurückgeholt, du hast eine Achse gehabt mit Kroos, du hast Kimmich hinten rechts reingestellt, du hast mit Neuer einen Torwart gehabt, mit Rüdiger und Tah, zumindest zwei, die sich gut verstanden haben und hat das eine Achse, an der sich auch die anderen orientieren können. Du hast ja im Moment gar keine Achse. Genau. Null. Das ist halt das Problem. Weil du aber auch keine Spieler hast, die individuell so weit über allen anderen stehen, dass du sagst, an denen orientiere ich mich. Und dann ist die Frage, versuchst du nochmal so einen pragmatischen Kurs einzuschlagen wie letztes Jahr vor der EM? Oder wo ist die Hoffnung? Also, wenn ich mir die Mannschaft im Moment angucke und was wir spielen, dann fehlt mir selbst die Fantasie, dass wir wie 2002, wo wir auch begrenzt waren, aber wo wir Ballack und Kahn hatten, die uns praktisch allein ins Finale getragen haben und die anderen haben sich daran hochgezogen. Das ist Nagelsmann wahrscheinlich dran, ne?
Das ist Julian. Ja. Julian, ich rufe dich gleich zurück. El Mala wieder? Ja, lass uns darüber
gleich. Ja. Genau, also die Nationalmannschaft gleicht meinem Internet, der Baustelle hier bei mir im Treppenhaus. Also ich weiß nicht, wo wir im Moment die Hoffnung hernehmen sollen.
Das ist etwas, was du angesprochen hast, was ich ganz interessant finde, weil auch das ist etwas, was mir aufgefallen ist und ich glaube nicht nur mir, sondern dass eben das Gerüst erstmal gar nicht mehr da ist. Und das finde ich wirklich ehrlich gesagt alarmierend. Jetzt sagst du völlig zu Recht, gut, sind einige verletzt oder waren verletzt. Aber trotzdem ist es eben genau dieses Gerüst. Die Franzosen, erinnerst du dich noch an den Umbruch bei den Franzosen, wo sehr, sehr, sehr viele junge Spieler reingekommen sind, wo Deschamps tatsächlich einfach auch nochmal Großes geleistet hat, einige Jahre her. Aber trotzdem stand das Gerüst und das fehlt mir. Und ich frage mich, wann soll das wieder da sein? Und ist das Gerüst an Kimmich? Ist das Gerüst eventuell auch, und das gibt das Gerücht, dass Julian Nagelsmann schon auch wieder mit Manuel Neuer telefoniert hat, vor lauter Hoffnungslosigkeit. Ist das so? Ist es so, dass Nagelsmann begriffen hat, ich muss mir ein Gerüst bauen, wenn ich denn irgendwas reißen will bei der WM, dann brauche ich vielleicht tatsächlich dann doch wieder ein Gerüst und baue die Jungen drumrum und höre dann irgendwann mal auf, irgendwelche Versuche zu machen.
Ob der mit Manuel Neuer telefoniert hat, das weiß ich nicht. Ich habe den Eindruck, dass Julian Nagelsmann gerne mit Ter Stegen in die WM gehen würde, wenn er denn spielt. Das muss man ja mal gucken, in welcher Form kommt er zurück. Ich glaube, wenn nachher Land unter ist und der Druck der Öffentlichkeit dann auch so groß wird, dann wird er auch sich nicht zu schade sein, Manuel Neuer anzurufen. Wobei, ich habe es ja gerade gesagt, natürlich hat Neuer eine Ausstrahlung, eine Aura, der könnte vielleicht einer Mannschaft eine gewisse Sicherheit geben, aber die Torhüterposition ist für mich nicht das Problem, das wir haben. Ich glaube, er hatte diesen Schachzug mit Kroos, den hat er dafür begeistert. Und Toni Kroos musste gar nicht in jedem Spiel Weltklasse-Leistungen bringen, um trotzdem den Mitspielern Orientierung zu geben. Da ist einer, da weißt du, dem kannst du jeden Ball zuspielen. Und das sehe ich halt im Moment nicht, weil die kommen, sind entweder häufig verletzt oder sind in ihren Clubs wie Goretzka noch nicht mal gesetzt, sind wie Sané ein Stück weit auch labil in ihren Leistungen. Aber ich hatte zumindest gedacht, dass die Bayern-Spieler mit so viel Selbstvertrauen kommen, dass die in ihren Mitspielern Orientierung geben können. Und da war ich bin ja eigentlich Fan von Tah, das habe ich ja immer gesagt. Da war ich zum Beispiel enttäuscht, wie der gespielt hat am Freitag. Gegen einen Gegner, der bei aller Wertschätzung, das ist wahrscheinlich irgendwas zwischen zweiter und dritter Liga vom Niveau her, würdest du sagen. Und da quälen wir uns zu einem 2-0.
Ja, würde ich sagen.
Ohne Ideen.
Aber da ist es doch auch so gewesen, wie kann es sein, lass uns da vielleicht nochmal einhaken, wie kann es sein, dass ich mich als Nationalmannschaft derart überraschen lasse? Also was haben die Luxemburger gemacht?
Meinst du am Anfang bei den Szenen?
Sie sind direkt draufgegangen, sie sind ins 1-1 gegangen, also eigentlich das, was den Fußball ausmacht. und man ist als Nationalmannschaft davon überrascht, dass eine Gegenmannschaft ins 1:1 geht, weil sie irgendwie weiß, dass Deutschland vielleicht da verwundbar ist, dass sie vielleicht einfach da direkt zu packen sind. Also ist es auch am Ende des Tages, du hast gesagt, dass Nagelsmann vielleicht eher ein Vereinstrainer ist, aber wenn ich Vereinstrainer bin, dann weiß ich doch, dass gerade wenn ich bei Bayern München Trainer gewesen bin, dann ist das einzige Mittel, wo Mannschaften, die deutlich schwächer sind, irgendwie eine Chance haben. Aber warum ist man davon, von dieser Vorgehensweise so überrascht? Und ich hatte das Gefühl, dass man das gar nicht auf dem Zettel hätte. So verrückt, die gehen ins 1:1. Verrückt. Sie pressen direkt von Anfang an. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht.
Ja, aber die haben einfach mutig gespielt, die Luxemburger. Aber
ja, eben.
Aber es geht ja auch mehr darum, dass du siehst, dass diese Gegner auch keinen Respekt mehr und keine Angst mehr für Deutschland haben.
Ja.
Ich muss ja trotzdem als Bundesliga-Verteidiger oder als Bayern-München-Verteidiger, muss ich ja in der Lage sein, selbst wenn der Mut reinwirft, so einen Gegenspieler zu kontrollieren. Also, und es geht ja gar nicht nur um die Bayern, es geht ja eigentlich um alle, die da aufgelaufen sind. So eine Nervosität. Man hatte ja das Gefühl, die wissen alle, die tragen eine Last auf ihren Schultern. Also jetzt bleiben wir mal realistisch. Die Slowakei ist, glaube ich, Nummer 46 in der Weltrangliste. Wenn die heute Abend 1:0 in Führung gehen, also ich glaube trotzdem, dass wir es heute Abend schaffen, das mag man sich ja gar nicht ausdenken, wie diese fragile Mannschaft, wie sollen die denn dann damit umgehen? Da ist ja keiner, gut, Kimmich kommt jetzt zurück und Schlotterbeck, da ist ja sonst keiner, an den du dich so ein bisschen aufrichten kannst. Und der dir dann vielleicht die Angst auch nimmst vor einem Versagen. Mein Rudi Völler hat vor den Playoff-Spielen gegen die Ukraine gesagt, es war die größte Nervenbelastung meiner Karriere.
Du hast es gerade angesprochen, schweres Spiel. Und das ist, finde ich, auch bezeichnend, weil Julian Nagelsmann, als er nach, wir kommen zum Anfang dieses verrückten Podcasts heute, und sorry, haben wir so ein bisschen technische Probleme heute gehabt, die ganze Zeit schon, da war das Thema Adeyemi, da wollte sich Julian Nagelsmann natürlich nicht zu äußern und sagte dann aber auch, es ist das wichtigste Spiel des Jahres. So, jetzt spielen wir gegen die Slowakei, du hast es gerade gesagt, in der Weltrangliste jetzt nicht unbedingt Top 10 und es ist das wichtigste Spiel des Jahres. Ja, ist es, weil man das Spiel unbedingt gewinnen muss. Was ist aber denn dann, wenn wir das Spiel verlieren? Dann heißt das Playoffs?
Dann heißt es Playoffs. Da wird dann gelost mit den Gruppenzweiten und den vier Besten aus der Nations League. Dieses Nervenspiel, da kannst du auch ein Auswärtsspiel im Finale haben. Braucht, glaube ich, keiner. Vor allen Dingen, weil die Mannschaft ja dann noch fragiler wäre. Also, wir schaffen das heute Abend. Aber die Slowaken sind natürlich mit Spielern wie Schranz, immerhin bei der EM, glaube ich, 4 Tore gemacht, Bero, Lobotka von Neapel. Das ist schon jetzt keine Laufkundschaft. Und nochmal, für die ist schon die Playoff-Teilnahme, ist schon für die ein Erfolg. Die können relativ unbeschwert da heute auflaufen. Und ich bin gespannt, wer sich heute auch rauskristallisiert bei den Deutschen, der dem Ganzen nervlich gewachsen ist.
Aber interessant, also ich bin mir da noch nicht so klar, ob das heute Abend gewonnen wird.
Ich bin mir auch nicht klar, aber ich sage jetzt einfach mal optimistisch, wir schaffen das. Aber ich bin mir auch alles andere als sicher. Auf der anderen Seite sind die Slowaken jetzt auch bei allem Respekt keine Übermannschaft.
Was würdest du, wenn du Rudi Völler wärst, Julian Nagelsmann für heute raten und in welcher Aufstellung?
Ich glaube, das, was ich eben durchgegeben habe, was heute ja auch alle so ein bisschen erwarten, hinten mit Tah, Schlotterbeck und Kimmich, dass so eine gewisse Stabilität da ist. Er, glaube ich, wird nicht wieder mit Goretzka und Pavlovic spielen. Ich rechne mit Metscher. Und dann hast du Sané mit Selbstvertrauen und Woltemade. Ich glaube, das wird die Mannschaft so sein, die da heute aufläuft. Und was schon mal ganz gut ist, der Sauer, der uns schön durchgespielt hat im Hinspiel in Bratislava, der ist nicht dabei heute. Und die Frage wird natürlich auch sein, wie gehen die Slowaken, auch wenn ich sage, die haben nichts zu verlieren. Da ist heute eine gewisse Kulisse, da ist ein Druck. Da ist auch für die eigene Mannschaft die Chance, was Historisches zu schaffen. Und wie gehen die damit um? Ich empfehle übrigens allen, sich das 3:2 der Iren gestern anzugucken in der Nachspielzeit in Ungarn. Parrot, dreifacher Torschütze, wie die Iren ausflippen, qualifizieren sich für die Playoffs. Und die Demokratische Republik Kongo ist in den interkontinentalen Playoffs nach dem Elfmeterschießen gegen Nigeria und vorher Kamerun ausgeschaltet. Das ist auch ein Ausrufezeichen wert.
Dann lass uns doch vielleicht einfach nochmal gucken, was sind für dich die Top-Favoriten und was sind die interessantesten Mannschaften, die sich bisher jetzt schon qualifiziert haben?
Argentinien, wie gesagt, und Spanien, wie ich es schon eben gesagt habe. Frankreich und England. Tuchel scheint da auch so ein bisschen die Kurve bekommen zu haben. Er hat auch Bellingham mal kurz in die Schranken gewiesen. Also das sind für mich die vier Mannschaften, die über allen drüber stehen. Dann kommen die Portugiesen. Und ja, wenn du die fünf Mannschaften vergleichst mit dem, wie wir im Moment spielen, da sind wir doch schon ein ganz schönes Stück von entfernt.
Das würde bedeuten.
Und dann habe ich Brasilien noch gar nicht aufgezählt.
Genau, das würde bedeuten, Achtelfinale raus.
Standort. Ja, du brauchst natürlich immer, ich habe eben 2002 angesprochen, da hatten wir in der K.U.-Runde Paraguay, Südkorea und USA. Also mit ein bisschen Losglück ist vielleicht auch was drin, aber bei 48 Mannschaften wirst du dann irgendwann spätestens im Achtelfinale wahrscheinlich einen guten Gegner bekommen.
Wir warten erstmal ab, was heute Abend passiert. Und wenn es dann 3-0 gewonnen wird, dann sind wir alle wieder selig und freuen uns alle wieder sehr und sind plötzlich wieder in der Weltrangliste gefühlt auf Platz 3. Aber ich glaube, da ist noch ganz schön viel Arbeit. Da können wir uns, glaube ich, drauf einigen. Auch einiges an Arbeit, das Julian Nagelsmann noch zu leisten hat.
Aber eins ist auch ganz klar, lieber Mike, wenn wir heute Abend verlieren, dann, glaube ich, können wir uns nochmal zum Sonderpodcast treffen, weil dann wird natürlich alles auf den Kopf gestellt.
Ich würde sagen, dann machen wir auch einen Sonderpodcast, weil dann müssen wir auch darüber reden und dann müssten wir vielleicht einfach auch mal über die Personalie Julian Nagelsmann langsam reden. Ich glaube, dann kannst du es auch nicht mehr schön reden. Dann ist es für mich langsam, aber sicher dann doch ein Missverständnis. Wir hatten bei Julian Nagelsmann schon mal ein Missverständnis. Ich erinnere mich dunkel. Da war irgendwas in München, aber das ist dann nochmal eine andere Geschichte.
Zum Schluss noch. Wir sind noch nicht in der Situation der Italiener, die zum dritten Mal in die Playoffs hintereinander müssen. Gestern war von den Norwegern 4-1 auseinandergespielt worden. Das ist auch bemerkenswert, weil Gattuso ja eigentlich schon neuen Schwung reingebracht hat. Und ich wünsche unseren Freunden aus Österreich unter Ralf Rangnick morgen, dass sie gegen Bosnien das Ding zu Hause zumachen. Das fände ich auch ganz schön.
Und wer derart den Schmäh hinten raus noch hat, obwohl er eigentlich der Eifel-Maldini als Eifel-Maldini in die Podcast-Folge gestartet ist und jetzt hinten noch mit dem Wiener Schmäh rausgeht, der braucht vor allen Dingen eins, nämlich Eier. Wir brauchen Eier.